SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 22. von 31 Folgen des Romans Jinns von Fatma Aydemir. Stundenlang haben die Polizisten Hakan auf der Wache sitzen lassen, bis ein Bluttest endlich bewiesen hat, was ohnehin klar war, dass er keine Drogen konsumiert hat. Jetzt wird er es mit seinem Alpha nicht mehr rechtzeitig zur Beerdigung seines Vaters Hüseyin nach Istanbul schaffen. Hakan und die Gesetzeshüter, das ist ein schwieriges Kapitel. Als Jugendlicher hatte er zum ersten Mal Ärger mit der Polizei. Er ist erwischt worden, als er mit seinem Freund Musti »Fuck the Police« an den Bahnhof von Rheinstadt gesprüht hat. Auf der Wache haben sie ihn misshandelt und entsetzlich gedemütigt. Hakan hat es damals nur seinem Vater Hüseyin erzählt. Es liest Sesede Teşyan.
Hüseyin machte langsam ein paar Schritte auf seinen Sessel zu, der zum Fernseher und zum Vitrinenwandschrank mit den Kristallgläsern und den Lexikonbänden schaute und in dem immer nur Hüseyin saß, abgewandt vom Rest der Couchgarnitur und seiner Familie. Hüseyin war damals noch keine 50, aber plötzlich um diese Uhrzeit, lange nach Mitternacht, wirkte er wie ein uralter Mann. Auf seinem niedergeschlagenen Gesicht glänzten weiße Bartstoppeln, in seinen dichten Augenbrauen funkelte es silbern. Der Pyjama ließ seinen Körper, den Körper eines großen Mannes, so viel kleiner wirken. Die Metallfabrik zerrte wie ein unsichtbarer Rucksack an Hüseyins Schultern und krümmte alles an ihm nach unten. »Warum erzählst du mir das, Hakan?« wiederholte Hüseyin. »Um mich noch mehr zu demütigen?« Er setzte sich in seinen Sessel, neben sich auf dem Beistelltisch die Schüssel mit aufgeknackten Walnussschalen vom Abend. Er starrte, ohne hinzugucken, auf den ausgeschalteten Fernseher. Er war unendlich weit entfernt. Bloß seine Stimme klang wund und verletzt. Hakan wandte die Augen ab, starrte runter auf den geblümten Teppichboden. »Nein, Baba«, sagte er, »ich wollte dich nicht demütigen. Ich habe es dir gesagt, damit du es weißt.« »Und jetzt?« fragte Hüseyin. Hakans Blick folgte dem Teppichmuster, wie es aus lauter kleinen Blumen eine große Blume zusammensetzte. »Was ändert es, wenn ich es jetzt weiß?« setzte Hüseyin mit seiner metallischen Stimme wieder an. »Was soll ich jetzt tun? Was, Hakan?« Hakan zuckte mit den Schultern. Er versuchte, die Worte seines Vaters im Kopf zu wiederholen, hoffte, er würde sie dann besser verstehen, doch er verstand sie nicht. »Warum bringst du mich in eine solche Situation?« fragte Hüseyin. »Ich kann nichts machen. Verstehst du das nicht? Warum musst du mir zeigen, dass ich nichts machen kann? Wo soll ich denn hin? Wo soll ich mich denn beschweren? Soll ich zur Polizei gehen, um die Polizei anzuzeigen? Was willst du von mir?« Hüseyins Fragen formten Spiralen in Hakans Kopf. Jede Frage endete in einem Krater, in den alle Ansätze möglicher Antworten einfach hinabstürzten, wie Kupfermünzen in einem Kaugummiautomaten, wie die Wasserbomben vom Dach ihres Wohnblocks in den Sommern, die Hakan und Musti, noch nicht tanzend, im stickigen Jugendtreff verbracht hatten. Hakans Augen verirrten sich im Teppichmuster. Er sah auf, nur kurz, damit ihm unter der pochenden Stirn nicht schwindelig wurde, sah, wie Hüseyin in seinem gestreiften Pyjama morgens um 3 Uhr dasaß und seinem Sohn in immer neuen kaputten Sätzen zu erklären versuchte, dass er ihn nicht beschützen konnte, sah, wie Hüseyin sich dafür schämte, sah, wie Hüseyin dabei auch noch wertvolle Schlafenszeit verlor, bevor er in 3 Stunden wieder am Band stehen musste. Hakan stierte nach unten und schämte sich für alles, was er gesehen hatte, als er seinen Vater anblickte. Ich dachte, wir kommen hierher und hier ist alles anders, hörte er Hussein sagen. Ich dachte, hier passiert so etwas nicht. Aber natürlich passiert es. Es passiert überall. Warum hast du ihnen einen Anlass gegeben, Hakan? Warum hast du ihnen einen Grund gegeben, dich so zu behandeln? Wenn du nicht da draußen rumlungern würdest, mitten in der Nacht, und weiß Gott, was treiben würdest, hätten sie gar keine Gelegenheit gehabt, dir das anzutun. Ich kann nichts tun, Olum. Selbst wenn ich ihre Sprache sprechen könnte, niemand würde auf mich hören. Es würde uns nur noch mehr Probleme bereiten. Du musst das alles einfach vergessen, hörst du mich? Du wirst es vergessen und ich werde es vergessen. Und du wirst endlich lernen, ein Mann zu sein. Am Ende dieser Nacht kam es Hakan vor, als sei er geschrumpft, gekrümmt, auf seinem Bett liegend, auf den Atem dessen Wahrheit hellwachen Ümit 2 Meter weiter lauschend, alles wie in sich zusammengeballt. Als sei er im Laufe der letzten Stunden mikroskopisch klein geworden, unbedeutend. Wie eine Bakterie fühlte er sich, wie ein Staubkorn, das zwischen der Teppichwolle sitzt und dort sein Dasein fristen muss, bis es jemand aufsaugt und auslöscht mit einer einzigen Bewegung. Scham macht das mit dir, dass du dich winzig klein fühlst. Und Trost gibt dir dann nur die Vorstellung, dass du sowieso unsichtbar bist für alle. Dass es egal ist, was du tust, dass es niemanden interessiert, solange du es ganz unten im Stillen tust, du Dreck. Bis zum Ende der Sommerferien blieb Hakan in seinem und Ümits Zimmer, durfte niemanden sehen und mit niemandem telefonieren. Er begann, seine Gedanken in Reimen aufzuschreiben, um nicht verrückt zu werden von der Einsamkeit, die ihn verschlang. Der kleine Ümit sah ihn aus mitleidigen Augen an. Er hielt Hakan sein liebstes Spielzeugauto entgegen. Hakan zischte, verpiss dich, und setzte sich die Kopfhörer auf. Das mit Musti hörte er erst am Morgen des ersten Schultags. Hakan packte seine Sachen, wollte losgehen und Musti wie immer auf dem Weg abholen. Da erst sagte es ihm Emine, dass Musti nicht mehr da sei.
Wie nicht mehr da?
Na, Mustis Vater, Cemil Amca, habe ihn in die Türkei geschickt. Nach Sinop, zu seinem Onkel. Da lebe er jetzt. Die Sätze seiner Mutter trafen Hakan wie ein Elektroschock. Seine Schädeldecke vibrierte. Er hatte gedacht, er selbst hätte die absolute Arschkarte gezogen mit dem Gespräch, das sein Vater ihm aufgetischt hatte, mit dem Verbot, zum Casting zu gehen. Doch als er von Cemil Amcas Strafe hörte, kam ihm seine eigene wie ein Witz vor. Cemil Amca hatte alles getoppt. Er hatte also durchgezogen, was er immer wieder als Leier von sich gegeben hatte. Und ja, Cemil Amca war ein Schläger. Er hatte ein Wutproblem. Er haute seinen Kindern und seiner Frau manchmal grundlos eine runter. Aber dass er jetzt so weit gegangen war, das hätte Hakan nie gedacht. Er wusste, dass Cemil Amca Musti oft damit gedroht hatte, ihn zurückzuschicken, wenn er nicht aufhöre mit diesem Tanzquatsch. Das sei Günner, eine Sünde, eine Falle des Teufels. Musti hatte das nicht einmal selbst ernst genommen. Er hatte mit Hakan darüber gelacht und beschlossen, ihre Crew Dirty Devils zu nennen. Breaken im Auftrag des Teufels. Aber als Musti von dem Bullen nach Hause gebracht wurde, war Cemil Amca zur Tat geschritten. Er hatte gehandelt, spätestens als er von der Geldstrafe erfahren hatte. Laut Hussein die Ersparnisse eines ganzen Jahres. Hakan fiel in eine Art Starre. Den ersten Schultag über, den zweiten, die erste Woche, einen Monat, ein Jahr. Er wusste, sein Vater war nicht wie Mustis Vater. Er wusste, er musste dankbar sein dafür, dass Hussein nicht so war. Und doch zerdrückte es Hakan das Herz, dass er nun für immer wusste, wie hilflos sein eigener Vater war. Nie wieder
wollte er ihn so sehen. Nie wieder wollte er ihn daran erinnern, dass er seinen Sohn weder hatte wirklich beschützen noch wirklich bestrafen können. Er musste das vergessen. Hakan gab sich Mühe, von da an jedem Konflikt mit seinem Vater aus dem Weg zu gehen, zu Hause nie mehr anzuecken. Alles an ihm, das Hüseyin missfallen könnte, sollte unsichtbar sein. Bis Hakan schließlich keine Eigenschaften mehr hatte und zu Hause rumlief wie ein transparentes Wesen, wie Kaspar, der Geist. Hinter Zagreb hören die Straßenlaternen auf. Der wellige Boden und der Himmel haben dieselbe Farbe. Sie verschwimmen zu einem dunkelgrauen Meer. Außer dem Licht des Alpha auf dem Asphalt gibt es nichts zu sehen. Weiße Streifen, die die Fahrbahnen voneinander trennen, fliegen links unter den Wagen, einer nach dem anderen. Sie tun so, als gäben sie Sicherheit hier in der Nacht. Sicherheit gegen den Tod. Als ob nicht eine winzige Bewegung reichen würde, um das ganze Leben gegen die Leitplanken zu rammen. Oder gegen ein anderes Leben wäre der Alpha nicht der einzige Wagen weit und breit an diesem Nichtort namens Landstraße vor Slavonski-Brod. Hakan muss an die Landstraße zu Hause bei Rheinstadt denken, die er nachts oft nimmt, um nach Hause zu kommen. Da ist es auch so stockdunkel. Links und rechts nur die schwarzen Schatten der hohen, schmalen Bäume. Und irgendwann dann dieses furchtbare Schild am Straßenrand, das nur kurz vorm Alpha angeleuchtet wird und so schnell vorbeizieht, dass Hakan ganz easy wegschauen kann. Aber er kennt ja trotzdem das Schild. Er weiß, dass es da ist und was darauf zu sehen ist. Die bloße Existenz des Schildes reicht, um Hakan jedes Mal an derselben Stelle daran zu erinnern, dass der Untergang nie fern ist. Es zeigt vier Geier, die auf einem Ast sitzen und über ihnen steht: Hallo Rasa, wir warten. In Hakans Kopf kreisen Federn, es rauscht wie Wasser, Wellen, Ozean. Durch das Rauschen dringt ein weit entferntes Piepen, ein vertrautes Piepen, ein Klingeln eher, eine blecherne Melodie, sein Panasonic. Hakan sieht es nicht. Es ist nicht da. Er versucht sich zu orientieren. Warum ist das Klingeln so weit weg? Wo ist das Panasonic? Wo ist Hakan? Alles ist dunkelgrau, wie die Bildfläche eines ausgeschalteten Fernsehers. Er versucht aufzusteigen aus dem trüben Wasser, versucht sich aus den Fängen der Wellen zu befreien, die ihn immer wieder nach unten drücken. Es klingelt weiter, das Klingeln rückt näher, wird dumpfer in seinen Ohren, dröhnt. Gleich ist er da, lässt sich nur noch ein letztes Mal treiben, lässt sich von der Schwere über sich nach unten pressen. Von dieser Last, unter der einfach liegen zu bleiben Hakan so gut täte. Wäre in ihm dann nicht auch dieses Wissen, dass er es eigentlich sehr eilig hat? Hakans Stirn prallt gegen das Lenkrad. Sein Schädel klirrt wie das Innere einer aufprallenden Spardose. Er sieht sich um, ringt nach Atem. Die Sonne blendet. Autos heulen an ihm vorbei, fremde Kennzeichen. Der Alpha parkt am Straßenrand. Keine Hinweise auf einen Unfall. Er muss anscheinend geschlafen haben. Er hat geschlafen. Neben ihm steht ein Melonenstand. Blaue Plastikplane, riesige Kisten, darüber ein selbstgebasteltes Schild. Kyrillische Buchstaben. Wann hat Hakan die serbische Grenze passiert? Er kann sich nicht erinnern. Das Panasonic klingelt wieder. Neben ihm, auf dem Sitz. Eine Nummer mit türkischer Vorwahl blinkt auf dem Display. Hakan schmeckt Staub auf seiner Zunge. Hallo?
Ey Mann, wo bleibst du? Fragt Peris genervte Stimme. Ich dachte, du kommst in der Nacht. Hab dich tausendmal angerufen von jeder Telefonzelle dieser Welt.
Hakan fischt eine Kippe aus seiner Gürteltasche. Hab den Flug verpasst. Was? Du auch? Fragt Peri.
Was heißt hier du auch?
Sevda, sagt Peri. Sie hat ihren Pass vergessen. Sie landet heute erst, aber zu spät.
Scheiße, sagt Hakan und malt sich schon aus, wie seine Mutter Sevda am Abend auseinandernehmen wird.
Er zündet sich die Kippe an. Vielleicht wird Emine keine Kraft mehr für ihn haben, wenn Sevda vor ihm ankommt, denkt Hakan und schämt sich sofort dafür.
Und du? Wann landest du?
Hakan überlegt.
Um 9, sagt er willkürlich.
Um 9? Heute Abend?
Alter, gab es denn keinen früheren Flug? Du brauchst doch nur einen Platz.
Gehe zum Flughafen und warte. Da wird immer spontan was frei, wenn irgendwer nicht auftaucht, belehrt ihn Peri durch den Hörer.
Ja, gute Idee,
sagt Hakan und sucht draußen vor der Windschutzscheibe nach Anhaltspunkten, wo genau er sich befindet. Doch nicht mal ein Straßenschild ist zu sehen. Komplette Pampa. Hakan sieht nur den verschlafenen Melonenverkäufer, wie er sich am Bauch kratzt, während ein Auto nach dem anderen an ihm vorbeibrettert.
»Bist du unterwegs? Es ist so laut«, sagt Peri.
»Ja, muss was erledigen.«
»Morgens um 6?
Ey, Peri, ich muss jetzt los, ja?« wirkt Hakan sie ab.
»Hakan, mach keine Scheiße. Lass mich hier bloß nicht allein. Anne dreht durch. Ich kann nicht mehr.«
»Ja, Mann, ist gut, aber du, Peri?« sagt Hakan und überlegt, wie er es sagen soll.
»Was?«
»Ey, glaubst du, Baba hat mal von den Bullen auf die Fresse bekommen?«
»Was?
Wie kommst du jetzt darauf?«
»Ich denke halt nach die ganze Zeit.«
Er hatte so eine komische Art, wenn es um Bullen ging, als hätte er krasse Angst vor ihnen. »Weißt du?« fragt Hakan.
Peri schnaubt.
»Haben das nicht alle Ausländer?«
»Nein«, sagt Hakan, »das meine ich nicht.« Das war mehr als das. Als ob er genau wüsste, was passieren könnte. Als hätte er schon mal was erlebt mit den Bullen.
»Naja«, sagt Peri. »Baba war halt in der türkischen Armee in Kurdistan stationiert.«
»Was? Kurdistan?«
unterbricht Hakan sie und schüttelt mürrisch den Kopf.
»Warum musst du einfach immer mit diesem Thema kommen, Peri? Mann, ich hab dich was ganz anderes gefragt.«
»Nein, Mann«, zischt Peri.
»Du hast mich genau das gefragt. Warum hat Baba Angst vor Männern in Uniform?
Ja, vielleicht, weil er selbst mal einer war. Denk mal drüber nach.«
»Ja, was hat das mit Kurden zu tun, Peri? Mann, du laberst manchmal so eine Scheiße.«
»Alter, lass mich«, sagt Peri.
»Mit dir zu reden ist wie gegen eine Scheißwand zu pissen. Jetzt geh zum Flughafen und schaff endlich deinen Arsch her.«
Hakan tupft sich mit dem Trikot die Stirn trocken. Sein Körper fühlt sich leer an, wie eine schwitzende, nutzlose Fleischhülle. Er hat endgültig verkackt. Er wird wirklich nicht von 9 in Istanbul ankommen. Am liebsten würde er einfach umdrehen und zurück zu Lena fahren, hinein in ihre heile Welt, sich den Anfang einer romantischen Komödie mit ihr reinziehen, schon vor der ersten tollpatschigen Begegnung der Liebenden einschlafen und erst 2 Tage später wach werden. Das würde sich genauso sinnlos anfühlen, wie 4 Stunden nach der Beerdigung des eigenen Vaters in Istanbul einzutreffen. Aber er kann das nicht bringen. Er muss sich dort zeigen. Peri wird ihm sonst nie verzeihen und seine Mutter erst.
Hakan nimmt ein paar saubere Tennissocken aus der Tüte hinter dem Beifahrersitz und tauscht sie gegen die ekligen Dinger an seinen Füßen aus. Mit der flauschigen Baumwolle unter seinen Fersen fühlt er sich fast wie frisch geduscht. Er sprüht sich Deo unter die Achseln und startet den Alpha, fährt etwas näher an den Melonenstand ran.
»Komm schier«, brüllt Hakan durchs offene Fenster.
»Bulgaristan, welche Richtung?« Der Verkäufer kaut müde seinen Kaugummi und hebt 2 Finger zu einem Peace-Zeichen.
»2 Mark«, sagt er.
Hakan kauft eine Melone für 2 Mark und fährt in die Richtung, in die der fleischige Finger des Verkäufers zeigte, der Sonne entgegen.
Seit Monaten schiebt Peri diesen Film.
Irgendwie hat sie sich in den Kopf gesetzt, dass sie jetzt Kurdin ist.
Absurd ist das. Als ob man das einfach selbst bestimmen könnte.
Der Vater von Hüseyin war doch gar kein Kurde. Er war ein Waisenkind aus dem Kaukasus, das bloß von einer kurdischen Familie aufgenommen wurde oder so. Das heißt, Peri kann keine Kurdin sein, denn so etwas geht immer über den Vater, das weiß doch jeder. Außerdem spricht niemand in Hakans Familie auch nur ein Wort Kurdisch. Nicht mal Sevda spricht es, obwohl sie noch oben in den Bergen im Dorf aufgewachsen ist. Selbst seine Eltern hat Hakan nur ganz früher, als er sehr klein war, ein paar Mal Kurdisch sprechen hören, ja, wenn sie mit Verwandten telefonierten. Aber nie hat Hüseyin gesagt, dass sie Kurden wären. Nie hat er auch nur ein Wort über Kurden verloren, wenn sie im Fernsehen zeigten, dass wieder einmal ein paar Soldaten abgeknallt worden waren. Hüseyin hat einfach stillschweigend in seinem Sessel gehockt, die Nachrichten geguckt und nie irgendetwas dazu gesagt. Er wollte nichts damit zu tun haben. Warum will Peri es dann unbedingt? Als ob es nicht reichen würde, Kanake in Deutschland zu sein. Muss man jetzt auch noch Kanake in der Türkei werden? Peri sagt manchmal, dass Hakan aufhören soll, ständig alles darauf zu beziehen, dass er Kanake ist. Du bist viel mehr als das. Warum bestimmst du nicht selbst, was du sein willst? Warum musst du die Rolle übernehmen, die sie dir überstülpen? Ja, vielleicht hat sie recht. Vielleicht ist Hakan mehr als das. Aber wenn er sich aussuchen könnte, was er alles ist und was er sein will, dann wäre Kurde sein auf jeden Fall nicht auf der Liste. Hakan sieht doch im Fernsehen, was das heißt. Du hockst mit deinen Waffen in den Bergen und versuchst, ein paar Soldaten zu killen, obwohl es viel wahrscheinlicher ist, selbst gekillt zu werden. Du kämpfst quasi mit selbstgebastelten Steinschleudern gegen die zweitmächtigste Armee der NATO. Wo das hinführt? Ja, genau, direkt unter die Erde. Nein, Hakan ist kein Fascho oder so, wie Peri das ausgedrückt hat, nur wegen dem Polsterwürfel mit der Türkei-Fahne an seinem Rückspiegel. Hakan ist bloß Realist. Und die Realität ist nun mal ganz einfach. Jeder Mensch braucht eine Fahne, die ihm etwas bedeutet. Wenn es nach den Männern in Hakans Stammcafé geht, gibt es ja noch nicht einmal ein kurdisches Volk. Das seien nur Türken, sagen sie. Türken, die isoliert in den Bergen hocken und deshalb irgendwelche Sitten erfunden haben und einen unverständlichen Dialekt. Das mit dem angeblichen kurdischen Volk sei bloß eine Verschwörung, um den Staat zu spalten. Eine Verschwörung der Amerikaner oder der Griechen oder von wem auch immer. Kommt Hakan wild vor, diese Theorie, wenn er ganz ehrlich ist? Klingt, als ob die Amjas im Café sich zu viele Joints ballern und paranoid geworden sind. Aber am Ende ist ihm eigentlich auch egal, ob es die Kurden nun gibt oder nicht und was die Leute dazu sagen. Am Ende will Hakan doch bloß leben wie ein normaler Mensch. Die Frau, die er liebt, ab und zu mal zum Essen ausführen, seine Miete bezahlen können und keinen Chef haben. Einfach keinen Chef. Als ob Hakan sich das selbst ausgesucht hätte, Kanake zu sein. Als ob er nicht liebend gerne ein unauffälliger Niemand wäre, der es rechtzeitig zur Beerdigung seines Vaters schafft, weil die Bullen ihm nicht aus heiterem Himmel unterstellen, Junkie oder Dealer zu sein. Der eine abgeschlossene Ausbildung vorweisen kann und nicht im zweiten Jahr gefeuert wird vom Nazimeister mit den Nasenhaaren. Der nicht so lange am Arbeitsplatz provoziert und erniedrigt wird, bis er irgendwann die Fassung verliert und seine Zigarette dann doch in den Container mit dem chemischen Müll fallen lässt.